Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ist es wieder Podcast-Zeit. Guten Tag, liebe Hörerinnen, Hörer und hörende Personen da draußen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Der Erik ist wieder da, hat seine Stimme vom Festival mitgebracht, hoffe ich zumindest. Hallo Erik.
Ja, herzlich willkommen, Leute. Ja, ich bin wieder da, ich habe überlebt. Das ist mit Ü30 und 5-Tage-Festival ist nicht mehr so ganz selbstverständlich, aber ich lebe noch.
Ja, dein Gesicht sieht ein bisschen lädiert aus, aber das ist wahrscheinlich...
Ja, viel Sonne stimmt eigentlich nie, aber viel draußen halt, ne?
Ja, aber hier ist ja kein Festival-Podcast, hier ist Football-Podcast und heute gibt es geballte Football-Power. Wir haben über 2 vergangene Spiele zu sprechen und wir haben über ein zukünftiges Spiel zu sprechen und ein Interview haben wir zwischendrin auch noch.
Ja, also ich nehme an, Markus, du musst mich ein bisschen auf den Stand der Dinge bringen, denn ich habe natürlich das ganze Football-Wochenende verpasst und du warst ja beim Doubleheader in Braunschweig. Da nehme ich mal an, wirst du den größeren Redeanteil dann haben. Ich habe natürlich das Herrenspiel mittlerweile im Stream mir angeguckt im Nachhinein, gerade eben noch tatsächlich. Und beim Damenspiel habe ich mal kurz in den Livestream reingeguckt auf dem Campingplatz mit dem Dosenbier in der Hand. Aber da war das Internet dann doch nie gut genug dafür, um das länger zu gucken.
Du kannst dir übrigens auch das Damenspiel noch im Real Life angucken. Das gibt's bei YouTube.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Passt mal auf, falls ihr das noch sehen wollt, ich packe da den Link unten in die Folgenbeschreibung. Da, ja, für die Faulen. Da braucht ihr es nicht selber raussuchen. Da könnt ihr euch das gerne auch noch mal angucken.
So, Punkt 1. Wir brauchen hier unbedingt diesen Schande-Button, den man hier einspielen kann, wenn du mal wieder dich im ganzen Football-Wochenende entziehst. Hm. Punkt 2.
Aber letzte Woche an deiner Kamera?
Das hatte Gründe. Punkt 2. Wenn ihr diesen YouTube-Livestream guckt, erschreckt nicht, falls ihr eine bekannte Stimme hört. Das könnte ich gewesen sein an der Stelle, weil ich durfte nämlich Kommentator sein. Hat es ja hier schon mal erwähnt.
Ich habe ohne Ton extra geguckt.
Weil ja, das würde ich auch den Leuten empfehlen. Nein, also ich habe durchweg positives Feedback bekommen. Vielleicht trauen sich auch nie die Leute, mir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, weil sie wissen, dass ich sensibel bin. Wer weiß das schon? Ich wollte eigentlich hier auch nochmal Danke sagen. Es war eine mega Experience. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade auch mit meiner Co-Kommentatorin, der Doro, die jahrelang bei Braunschweig aktiv war, haben wir dort wirklich meiner Meinung nach echt einen ganz vernünftigen Kommentar für den Stream abgeliefert. Wie gesagt, ob es gut war, müssen andere entscheiden. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, irgendwann nochmal die Chance auf sowas zu haben. Das Spiel. Ich sag
weißt
mal so.
Du, warte kurz zu dem Stream noch oder zu dem, ja, weißt du, ob jedes von den Damenspiel gestreamt hat oder war das jetzt eben in der Doubleheader-Situation, weil jetzt sowieso das Kamerateam nicht, da war.
Genau, das kann ich nicht genau sagen. Also die haben letztes Jahr auf jeden Fall schon das Viertel- und Halbfinale im Livestream gehabt, die Braunschweig Lady Lions. Ob das jetzt diese Saison, weil das war ja auch denen ihr erstes Heimspiel tatsächlich, ob das dieses Jahr jedes Spiel sein wird, kann ich nicht sagen. Weil ja, wie du sagst, im großen Stadion war natürlich jetzt das Stream-Team von Braunschweig schon vor Ort für das zweite Spiel, die dort alles zur Verfügung gestellt haben, also Kamera, Technik und so weiter und auch die Regie natürlich. An der Stelle auch nochmal großes Dankeschön an das Team dort, war mega professionell, hat echt viel Spaß gemacht. Kann ich nicht sagen, ob da mehr Streams dran sind. Was ich zum Spiel sagen wollte, also unsere Frauen haben 6 Punkte gemacht, die anderen ein klein bisschen mehr, sage ich jetzt einfach mal so, aber das Ergebnis ist tatsächlich, ich glaube, nie nur für mich an der Stelle zweitrangig. Ich hatte auch so das Gefühl, für die Frauen war das nie ausschlaggebend, dass die dort ja nie so erfolgreich waren, wie sie sich vielleicht erhofft haben.
Ja, 60-6 ging das Spiel aus für Braunschweig, für die Heimmannschaft. Aber du sagst schon, ja, für die war das jetzt nie so wichtig. Warum? Wie kommst du darauf?
Ja, also das hatte man einfach das Gefühl, ne? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ne, so als Sportler, du willst natürlich immer gewinnen, keine Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sicherlich, ne, man lag ja zwischenzeitlich 60-0 hinten. Ich glaube, spätestens nach dem 45-0 oder was auch immer da lief, hätten sicherlich viele wären frustriert gewesen, hätten schlechte Laune gehabt, hätten keinen Bock mehr gehabt. Man hat die ganze Zeit gemerkt, dass das Team trotz alledem Spaß hat. Auch natürlich hat man mal gesehen, scheiße, der Pass hat nie geklappt oder der Lauf hat nie geklappt oder man ist three and out gegangen. Da war man natürlich mal frustriert und dann ist natürlich auch mal, was weiß ich, Quarterback Izzy jetzt sehr frustriert vom Feld gegangen. Ist aber trotzdem, war jetzt nie irgendwie eine schlechte Teamchemie oder dass man an der Seitenlinie permanent gesehen hat, dass sie sich angeschnauzt hatten, wo die dann den Touchdown zum 60-6 gemacht haben. Die haben sich alle gefreut, als hätten die gerade einen Game-Winning-Drive gehabt und auch okay. Die Coaches, die hatten danach eine Auszeit, da ist ja der O-Line-Coach Michael Megler aufs Feld gekommen, der hat seine Spielerin abgeklatscht, wie gesagt, als hätten die gerade einen Game-Winning-Touchdown gehabt und das Spiel ganz knapp gewonnen in der letzten Sekunde. Also es war einfach eine komplett ausgelassene Stimmung, auch dann auf der Heimfahrt, ich durfte ja am Damenbus mitfahren, die haben getanzt, die haben gelacht, da war überhaupt keine schlechte Stimmung, das war also absolut großartig, wie gesagt, jedes andere Team, was 60-6 verliert, die wären, glaube ich, die hätten 3 Tage alle nie miteinander geredet.
Ja, das ist genau den Spirit, den du in so einem Team haben willst. Ne? Ich glaube, das freut die Coaches auch ganz besonders, beziehungsweise haben die auch selber da sicherlich einen großen Anteil daran, die Spielerinnen darauf zusammenzuschweißen und natürlich auch solche Spiele schweißen zusammen, solche Auswärtsfahrten schweißen zusammen. Und es ist nach wie vor, das ist jetzt das zweite Jahr, wie die zusammenspielen. Für manche auch vorher gar keine Berührungspunkte mit Football großartig gehabt. Und von daher ist das ein konstantes Learning und ja, dann sind solche Spiele, wo du einfach viel erlebst, auch wertvoll.
Ja, natürlich. Also es war ja auch für das ganze Team in diesem Stadion zu spielen, vor dieser Fankulisse, diese Lautstärke. Also es waren jetzt keine 2000 Fans da oder sowas. Das hat es dann doch nie gezogen, der Doubleheader, aber einfach auch wie bei uns im Heinz-Field, die haben ja auch dieses Dach über der Haupttribüne und dort die Trommler drunter, das war so eine Lautstärke, selbst durch die Kopfhörer haben wir das so krass wahrgenommen und das war einfach wirklich, die Dresdner Fans haben Gas gegeben, die Braunschweiger Fans
haben Gas gegeben. Also waren die auch schon da gewesen? Sind die schon zum Darmspiel gekommen?
Richtig, genau. Ich kann dir jetzt nie sagen, wie viele, ich schätze mal grob 2000 Dresdner Fans werden es sicherlich gewesen sein.
Ja, da ist aber ziemlich niedrig angesetzt.
Ja, vielleicht waren es so 3000, wer weiß das schon.
Ja, ich glaube, ein großer Bus kam ja von den Monarchs Auswärtsfahrten-Team. Richtig. Und die kamen ja schon zu dem Frauenspiel. Und so ein Bus passen ja locker so 2000 rein, ne?
Genau. Ja, ich glaube, 2.000, 3.000 fast so ein Doppelstockbus. Sehr grob geschätzt. Also, ja, es war einfach, ich glaube, dieser ganze Tag war für alle ein absolutes Erlebnis. Ganz beiseite geschoben mal das Ergebnis am Ende, was auf dem Scoreboard stand. Ich meine, hat ja mehr oder minder auch Gründe, warum es für Dresden wenig erfolgreich lief, leider an dem Tag. Stammquarterback Saskia Nüse war nicht dabei, die ist aktuell in Österreich gewesen für die Fleck-Nationalmannschaft, war da ein Turnier an dem Wochenende.
Also bisschen unlucky während der Saison sowas, ja. Ne?
Das ist halt dann irgendwo, mehr können sie dann wahrscheinlich vom AVD auch nie berücksichtigen als die GFL-Teams und da ist halt dann leider genau sowas manchmal blöd gelaufen. Mhm. Dementsprechend ist
einen richtigen Ersatz-Quarterback haben wir ja, glaube ich, nie, ne?
Richtig, wir haben nie das Glück, wie Braunschweig, die 4 Quarterbacks haben. Also okay, die Lady Lions spielen 4, im Roster haben 4 Quarterbacks, das ist wirklich wild. In Dresden ist dann Top-Right-Receiver Izzy Wover als Quarterback rein. Die ist, wie gesagt, ne, die beste Receiverin gewesen, hat im Hinspiel 3 Touchdowns und ich glaube 160 Yards gemacht gehabt. Die musste jetzt natürlich die Bälle verteilen. Da hat man relativ schnell gemerkt, dass ihr Job sonst Bälle empfangen und nie Bälle verteilen ist. War natürlich, auf der einen Seite gab es sehr viel Laufspiel von Dresden, auf der anderen Seite musste man dann natürlich schauen, ist sie so gut, wie es geht, unterstützen. Wenn sie dann mal rausgerollt ist, gelaufen ist, da hat man sofort gesehen, wo ihre Qualitäten liegen. Und da waren auch richtig schöne Plays dabei. Und es gab auch immer wieder schöne Momente. Ich erinnere mich dran, ich glaube, es war 40-0. Dresden stand Halbfeld, wollte punten. Und plötzlich laufen die einen Fake-Punt. Und den sehr, sehr effektiv. Also ich glaube, da ging es 30 Yards vorwärts. Zander hatte dort den Ball und ab ging es downfield. Und das sah super aus. Und da ist halt auch so ein Moment, wo du denkst, klar, warum nie, wenn nie jetzt, wann dann? Ne? Was hast du schon noch zu verlieren, wenn es 47-0 steht? Dann kannst du halt auch mal einen Fake-Punt probieren. Und wenn er schief geht, geht er halt schief. Naja, schlimmer kann es kaum noch werden.
Das ist ja dann prinzipiell der richtige Moment, also einfach ein paar Dinge auszuprobieren und ein paar Learnings mitzunehmen.
Ja.
Ja, wie du sagst, wenn die da, wann dann?
Genau, also alles in allem. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, man merkt halt diesen Unterschied, wie du es gesagt hast. Dresden spielt seit 2 Jahren zusammen, Braunschweig, glaube ich, seit teilweise in ihrem Team seit 10 Jahren. Na, nur weil die dieses Jahr jetzt erst aufgestiegen sind in die GFL 1, heißt das ja nicht, dass die quasi die Schießbude der Liga sind oder irgendwie schlechter dastehen, sondern dass die halt einfach auch schon ganz viel Erfahrung in der GFL 2 gesammelt haben. Und das merkt man natürlich, die Nummer 4 von denen, ich glaube, Running Back ist die laut Roster, spielt ja auch Tackle Nazio, und das merkt man natürlich, da ist unfassbar viel Erfahrung. Ich finde das auch übrigens sehr schön. Die Touchdowns bei Braunschweig haben bis auf einen die Nummer 4, die Nummer 40 oder die Nummer 44 erzielt. mein innerer Monk war sehr zufrieden. Okay. Ich glaube, den letzten Touchdown hat Nummer 6
gemacht. Müll musstet aber nie rein
von der 40. Ja, den letzten Touchdown hat die Nummer 6 gemacht. Das hat mich schon ein bisschen gestört.
Ja, wird weggekürzt.
Es ging auch, die Braunschweiger sowie die Dresdner sind relativ oft auf der eigenen 40-Yard-Linie gestartet. Also ich habe dann irgendwann auch mal nachgefragt, was das hier eigentlich heute wird mit der 40. Das war so ein Ding. Ja, also alles in allem. Das Ergebnis, nie cool. Der Rest, mega. Und man muss noch dazu sagen, ich glaube, Ende drittes Viertel oder Anfang viertes Viertel irgendwie so, hat es einen Regenguss gegeben. Aber wirklich von jetzt auf gleich hat es einfach geschüttet, dass du quasi kaum noch die Hand vor Augen gesehen hast. Ich dachte schon, okay, die spielen erstmal weiter. Ich saß zum Glück unter einem Dach, weil alle, die unten am Feld dran standen, die hatten gar keine Chance, so schnell den Schirm aufzuklappen. Die sind alle baden gegangen. Und das hielt so 5 Minuten an und dann war wieder alles tutti.
Ja, es ist cool. Das ist schön, dass das trotzdem ein schöner Spieltag und eine schöne Auswärtsfahrt für die Mädels war. Du hast ja gesagt, auf der Rückfahrt waren die auch sehr ausgelassen. Ja, für die ist ja jetzt auch die halbe Saison schon rum, ne? Die haben noch 2 Auswärtsspiele, einmal gegen die Berlin Cobra Ladies und die Hamburg Amazons. Und dann gibt es noch ein Heimspiel, wo ihr quasi alle auf die Bernie kommen könnt, um euch das nochmal anzugucken. Das ist am 2.8. gegen die Rottgau Pioneers Ladies. Genau. Da könnt ihr gerne unterstützen.
Ja.
Und nicht nur gute Laune im Bus war, sondern auch an sich so nach dem Spiel. Du hast ja da noch ein paar Mädels geschnappt und mit denen geschnackt.
Genau, ja. Also zum einen jemanden, für den der Spieltag was ganz Besonderes war. Die O-Linerin der Frauen, Mandy Siedersbeck, die hatte ganz besondere Momente noch auch auf dem Feld und ja mit dem ganzen Spieltag, was er verbunden hat.
So, nach dem Frauenspiel jetzt unsere Nummer 63 hier, Mandy Siedersbeck. Mandy, persönlich für dich ist es ja ein ganz besonderes Spiel heute gewesen. Aber bevor ich jetzt rede, sagst du einfach selber.
Ja, also ich bin größter Monarchs-Fan, seit ich 12 bin und war mehrere Male schon hier in diesem Stadion als Fan hier hinter mir in diesem Block gesessen. Heute hier einlaufen zu dürfen, war einfach grandios, ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis erhofft nach dem knappen Hinspiel, aber jetzt ist es so und ja, man muss das Gute draus ziehen und für mich war es trotzdem unvergessen.
Ja, das glaube ich gerne. Man hat es auf der Hinfahrt ja gehört, dass du sehr emotional schon warst und dass alles hier heute ganz besonders war. Ja, das Ergebnis, gut, reden wir jetzt nicht drüber. Am Ende war es doch ein schönes Spiel in dem Sinne, ihr habt gekämpft, ihr habt euch nicht aufgegeben. Es war wunderschön zu sehen, gerade der Touchdown zum Schluss von Paula, als ihr dann die Two-Point gemacht habt, die Auszeit genommen habt, als euer O-Line-Coach aufs Feld gewinnt. Er hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, er hat mit allen abgeklatscht. Ja, so soll es sein. Hoffen wir natürlich, dass es auch irgendwann mal zu einem gezielten Erfolg führt. Ansonsten, persönlich so, was nimmst du jetzt aus dem Spiel noch mit?
Dass wir einfach ein geiles Team sind, die bis zum Ende halt fighten und uns nie aufgeben, auch bei dem Spielstand. Und dass wir halt einfach eine geile Mannschaft geworden sind in den 2 Jahren, die wir jetzt, oder sind in der zweiten Season in der Zeit. Und auch die Neuen mit integrieren und ja, dass die Coaches mitfiebern, das gibt uns ja auch nochmal so einen Push, wenn da von außen das so kommt. Und ja, ich glaube, jeder hat aber den Push so heute in diesem Ereignis sowieso in sich gehabt. Und deswegen, ja, ist einfach an sich alles einfach trotzdem geil.
Sehr schön. Dann wünsche ich natürlich für die restliche Saison noch viel Erfolg. Jetzt kommt ja gleich der nächste schwere Gegner mit Berlin. Aber ja, viel Erfolg für die restliche Saison und noch eine gute Heimreise dann später.
Vielen Dank.
Das fand ich ganz wichtig, dann nochmal mit ihr persönlich danach drüber zu reden, weil sie hatte das im Bus schon angeteasert, dass das halt einfach dieses Erlebnis sonst immer in den Stands, jetzt auf dem Feld, was das halt für sie macht. Ja, das fand ich halt sehr wichtig. Schön. Und im Bus habe ich jemanden kennengelernt, eine Dame, Rio heißt sie, die war damals bei den Dresden Diamonds aktiv, also beim alten Frauenteam sozusagen, lebt jetzt mittlerweile in den Staaten, ist auf Heimatbesuch und ist mitgefahren und auch mit ihr habe ich mal kurz über ihre Erlebnisse am Spielfeldrand gesprochen.
Dann habe ich jetzt hier noch einen ganz besonderen Gast, Anreise aus Ost, hätte ich bald gesagt, aus den Staaten. Rio heißt sie mit Spitznamen, mehr darf ich hier nicht verraten an der Stelle. Ehemals Spielerin, früher bei den Dresden Diamonds noch gewesen, jetzt wieder zurück hier zu einem Damenspiel. Ja, wie war so deine Experience von dem Spiel?
Also es war erstmal ganz toll an der Seitenlinie wieder dabei zu stehen. Es ist schön zu sehen, dass es jetzt ein Frauenteam gibt, was auch die volle Unterstützung des Vereins insgesamt hinter sich stehen hat. Das war bei uns leider nicht immer so der Fall. Deswegen ist das schon mal ein ganz großes Lob an den gesamten Verein, an die Vereinsführung. Und was jetzt in 2 Jahren hier erreicht wurde, spiegelt vielleicht das Ergebnis heute nicht wieder, aber da steckt so viel Arbeit und so viel Herzblut drin und das sieht man den Mädels auch an. Ich war beim Training dabei, da wird gekämpft, da wird gefightet und jetzt heute wurde auch bis zum bitteren Ende leider gekämpft, aber es ist schön zu sehen, wie alle mit dabei sind, sich bis zum Schluss anfeuern wirklich und ich muss sagen, es hat sehr in den Fingern gekribbelt, in den Händen, die wollten direkt aufs Feld wieder laufen, also das war schon schwer, aber auch eine wunderschöne Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, das habe ich schon fast die nächste Frage gewesen, wie hoch es war, dass du einfach dir ein Pad nimmst und drauf rennst. Aber ja, du lebst ja mittlerweile in Amerika. Gibt es dort sowas eigentlich überhaupt auch, Frauenfootball, oder ist das eher nie so ein Thema dort?
Doch, auf jeden Fall. Es ist nicht so bekannt. Viele kennen dann die Legends Football League, heißt sie, glaube ich, heutzutage. LFL, viele dachten immer Lingerie Football League. Viele Leute waren dadurch sehr angezogen, aber es gibt auch richtige Tackle-Ligen in Amerika. Die sind eben noch nicht so bekannt wie die Männerligen, da ist ja die NFL ganz klar ganz vorn. Aber es gibt es. Es gibt sehr viel im Flag-Football-Bereich. Jetzt natürlich auch mit den Olympischen Spielen in LA, wo es Flag-Football das erste Mal geben wird, wird das total gepusht. Und ich selber spiele in den Staaten jetzt aber kein Tackle-Football mehr. Ich spiele Flag-Football am Strand in LA. Das macht total viel Spaß und hält einen halt noch fit.
Ja, sehr schön. Ja, Flag Football gibt es ja auch in Dresden, gibt es ja auch bei den Senior Flags, beziehungsweise unsere Quarterback Saskia, die spielt ja Nazio. Also, wenn du wieder zurückkommen willst, ich denke, hier ist noch Platz im Team.
Ja, schauen wir mal. Das Wetter muss sich da noch ein bisschen dafür verbessern, dass ich wieder zurückkomme.
Ja, na, mal gucken, was der Klimawandel dafür tun kann. Richtig. Gut, dann danke ich dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt hier in Dresden.
Dankeschön, danke, danke.
Aber was ich auch mal noch sagen will, nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt, wir reden jetzt immer mal von dem Frauenteam. Das liegt jetzt natürlich auch ein bisschen daran, dass du dort jetzt ein bisschen involviert bist, mit dem als Stadionsprecher da jetzt schon zwei, dreimal irgendwie mitgemacht und jetzt hier die Begleitung quasi für die Auswärtsfahrt als Stream-Kommentator. Deswegen ist es natürlich jetzt hier auch ein bisschen mehr vertreten gewesen. Aber vergesst bitte nie, dürfen wir auch nie vergessen, es gibt auch noch andere Mannschaften. Zum Beispiel jetzt am Wochenende ganz besonders die U20, die hat einfach mal 70-3 gegen die Cougars, warte mal, Lübeck Cougars gewonnen. Haben die weggeputzt. Das ist auch eine beachtliche Leistung. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Teams, die U17, die U16, die M2, die Flag Football, also die Senior Flags, das Flag 5 und so. Da könnt ihr auch gerne überall bei Instagram, bei Facebook, bei den sozialen Medien mal mit reinfolgen und auch dort gerne unterstützen und bei Heimspielen vorbeikommen.
Genau, also weil du es gerade sagst, die M2 hat ja auch gespielt gegen die Jena Hahnfrieds und haben dort 30-14 gewonnen. Also auch die waren sehr erfolgreich. Es ist halt leider schwierig, wenn wir jetzt hier jede Mannschaft relativ ausführlich behandeln wollen. Vielleicht müssen wir uns mal so einen Ergebnisticker überlegen, dass wir zumindest das grob reinbringen. Also das soll jetzt keine Bevormundung von irgendwelchen Teams sein, aber ja, wie es der Erik sagt, es bietet sich halt durch meine Tätigkeit dort an. Nachdem wir jetzt hier ganz viel über eigentlich schöne Erlebnisse und unwichtige Ergebnisse gesprochen haben, müssen wir jetzt mal über nicht so schöne Erlebnisse und wichtige Ergebnisse sprechen, weil beim Herrenspiel ist wohl leider das Motto, a win is a win, muss man wohl dazu sagen. Weil, gegen den bisher nichts gewonnenen Letzten, wie sagt man?
Naja.
Alles verlorenen Letzten. Was wir
ja, sich so schlimmer. Genau so sagt man.
Ja. gegen den sieglosen letzten.
Ja, jetzt da haben wir es.
Meine genau. Güte. Braunschweig hatten wahrscheinlich viele ein deutlich anderes Ergebnis erwartet als ein 16-24, was fast schon einem kleinen Zittersieg auch gleich
kam, ja, muss man allerdings. Ehrlich sagen. Also das war punktetechnisch ein spannendes Spiel. Das war halt ausgeglichen die ganze Zeit. Es wirkte, ich sag mal so, der Eye-Test sah schon aus, dass Dresden ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, das Spiel in der Hand hat. Aber es haben sie halt nie so richtig in Punkte ummünzen können. Und aber an sich, Braunschweig hat, glaube ich, ihre Heimspiele, die haben deren Heimspiele immer knapp gespielt. Die haben also viele knappe Niederlagen zu Hause gehabt. Die machen es da den Leuten nie so leicht.
Um jetzt schon mal unserem späteren Interviewgast vorzugreifen, Craig Seaman hat nach dem Spiel auch gesagt, Braunschweig ist wohl das Team, was sich, weil es ja nur das Rückspiel gewesen, das Team, was sich in so kurzer Zeit am meisten verbessert hat. Und das hat man auch deutlich gesehen. Braunschweig hatte mehr vom Spiel. Sie waren die bessere Offense, haben sich dafür aber nie belohnen können, bin ich der Meinung. Weil, naja, ein Touchdown haben sie kreiert und sonst noch, ich glaube, drei Field Goals. Und der Touchdown kam aus dem Special Team.
Wollte ich gerade widersprechen.
Die Offense hat nicht gescored.
Die Offense hat nicht gescored, deswegen würde ich absolut nicht behaupten, gehe ich gar nicht mit, dass die bessere Offense hatten. Ihre Offense bestand nämlich hauptsächlich im Quarterback-One-Game. Mal geplant, sehr, sehr oft geplant und oft natürlich auch aus der Not gedrungen. Ich finde, das war ganz schönes Stückwerk, was die Braunschweiger Offense da gemacht hat. Unsere Defense hat keinen Touchdown das ganze Spiel über zugelassen, weil das die Special Teams waren. Und von daher definitiv würde ich das nie unterstreichen, aber
es ist halt, also man hat halt deutlich gesehen, wenn Ryan Thomas losgelaufen ist, es hat lange gebraucht, ehe man ihn dann hatte. Klar war da viel wenig Nord-Süd, sondern viel Ost-West dabei, also quer über das Feld. Aber es war dann, wenn er doch mal ins Second Level gekommen ist, waren halt auch schnell mal ein First Down drinne, weil er ist unglaublich flink, den haben sie vorher auch mit Öl eingeschmiert, würde ich behaupten, dass er da durchflutscht. Ich tue mich immer schwer mit zu sagen, oh, der Tackle passte nie und das passte nie. Ja, es gab sicherlich manche sehr offensichtliche Situationen, wo man sagt, okay, der Tackle hätte wirklich besser sitzen müssen, aber klar, am Ende, ja, die Offense hat nie gepunktet und man hat sie immer wenigstens oder maximal zu einem Field Goal gebracht und auch nie so tief rein, dass es wirklich richtig gefährlich wurde.
Die Rushing-Statistiken, Richard Young, ist das der Running Back höchstwahrscheinlich? Der hat 18 Yards geschafft und Ryan Thomas hat 18 Läufe und 84 Yard gemacht. Also ja, ich meine, das ist natürlich nie gut, dass der so viel laufen kann gegen uns, definitiv nie. Im Schnitt sind das 4,7 Jahre, das ist auf jeden Fall zu viel.
Also man hätte hier vielleicht tatsächlich gerade aus Dresdner Sicht schon vor der Halbzeit deutlich mehr machen müssen, was das Punktethema angeht. Man war einfach, also das erste Try im ersten Quarter ist ja zum Beispiel gar kein Punkt gefallen auf keiner Seite. Man hat dann auch erstmal nach dem geblockten Punt, der zum Touchdown für Braunschweig führte, danach hat man dann Punkte gemacht durch Tigo Moss und Jordi Torredidier. Aber das ist halt, ja, dafür, also für den Maßstab.
Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Die erste Halbzeit von der Offense war sehr, sehr zäh.
Ja.
Wo es auf jeden Fall dann einen Lichtblick gab, war dann am Ende von der ersten Halbzeit diese No-Huddle-Offense.
Ja, das ist richtig.
Das war wunderschön zu sehen, dass das so gut funktioniert hat, dass man sich so schnell, so gut verständigen kann. Das zeigt auch, dass die da im Training, glaube ich, einen guten Job machen. Weil, ja, wenn du keine Zeit hast, dir die Spielzüge großartig hier untereinander durchzugeben und trotzdem die Leute wissen, was zu tun ist.
Und das ist ja auch das, was am Ende, hat er ja gesehen, Braunschweig macht das Field Goal zum 10-7 und Dresden antwortet binnen 33 Sekunden mit einem Touchdown auf Jordi. Und das war nie ein Big Play und der ist einfach 80 Yards downfield gerannt. Man hat sich trotzdem zack, 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 zack ganz schnell übers Feld gearbeitet. Das hat dann gut funktioniert und da hat man mal kurz so gesehen, dass es halt geht.
Aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, das war auch nochmal wichtig.
Ja, nichtsdestotrotz, wenn man das dritte Viertel direkt mit einem Fumble vom Quarterback startet, dem einfach der Snap dort irgendwie wie Butterbrezelmäßig aus den Fingern schnipst.
Ja, der war so ein Mühe zu hoch, aber auf jeden Fall trotzdem fangbar. Also der kam so auf Gesichtshöhe. Und ich glaube, also das haben auch die Kommentatoren im Stream gesagt, das sah so aus, als wäre Lombardi noch irgendwie mit dem Blick wahrscheinlich irgendwo anders gewesen, sonst hätte er den, selbst wenn der ein Stück zu hoch ist, auch gefangen.
Ja, das ist richtig. Ich meine, ne, alles in allem, man hat es ja schon gesagt, Braunschweig kann bloß ein Field Goal draus machen, das ist ja auch wieder okay. Trotzdem schwierig, wenn du so deine aus der Halbzeit kommst. Es gab dann kurz danach oder irgendwann später im dritten Viertel auch nochmal so ein echt fragwürdiges Play von Rocky, wo der auch, der rennt nach links, dann rennt er nach rechts, rennt er wieder nach links und dann wirft er einen Pass, aber da war auch, ich glaube, Jordy war dort zumindest in der Nähe, der war aber auch nie in dem Fenster, wo man hätte sagen können, der hätte den fangen können. Also schon dieses wilde Laufen vorher war für mich total eigenartig, weil ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass er sich in dem Spiel nie über die Line of Scrimmage getraut hat. Der ist ganz selten vorwärts gelaufen, der ist ganz viel links-rechts gelaufen und wollte unbedingt den Pass irgendwo anbringen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Vor allen Dingen bei diesem Hin und Her, da ist er auch zwischendurch mal ins Stauchen gekommen. Da sah das schon so aus.
Ja, okay, hier ist es vorbei. Ja.
Dann ist er aber doch nochmal nach oben gelaufen, hat sich auch frei gelaufen. Also hat er im Prinzip ganz gut gemacht, auch wenn es ein bisschen behäbig bei ihm immer aussieht, finde ich. Er ist halt auch groß, ne? Und dann war es halt auch wieder mehr oder weniger ungefährdet. Aber irgendwie wild sah es auf jeden Fall
aus. Wenn man das sieht, Rocky, der gerade ja auch im letzten Spiel gegen die Rebels, ne, den Touchdown gelaufen hat, der hat in dem Spiel 3 Versuche für -4 Yards.
Mhm.
Ja, also das ist eigentlich nie das, was, sagen wir mal, ja, es ist, wir haben keinen noch nie unbedingt einen Running Quarterback gehabt, wie jetzt Potsdam oder Berlin oder so.
Ja, ist er.
Aber trotzdem ist das wenig.
Ja, also das ist er definitiv nie. Hier ist es auf jeden Fall aus der Not geboren und dann rennt er halt wirklich, also irgendwie finde ich es manchmal ganz gut. Und hier sieht es der Technische natürlich nicht so gut aus. Er bleibt lange stehen oder er hält lange am Play fest und sucht seine Receiver, sucht nach dem Freien Receiver, geht halt die Passstation durch, ne, dass er jetzt eben nie direkt nur, hier, wo ist Tigo, dahin, sondern der ist halt auch mutig, bleibt in der Pocket stehen bis zum letzten Moment und dann kommt natürlich, wenn er dann mal rennen muss, da sind sie alle schon zu nah, dass er da großartig noch was machen kann. Aber irgendwie ist das schon auch nicht schlecht, wenn der nie gleich aufgibt und den Ball wegschmeißt.
Ja, das ist richtig, aber ich hatte auch eben gerade in dem Spiel, gegen Berlin hat er 3 Interceptions geworfen.
Ja.
In dem Spiel hat er zwar keine Interception geworfen, aber trotzdem teilweise sehr ungenaue Pässe. Ist wieder das Thema, wo man sagt, ist der Receiver schuld, ist der Quarterback schuld, ist es was auch immer schuld. Also das kann man ja nachher schwer sagen. Aber es ist momentan ist es nie die Offense, die sie sein wollen oder die sie spielen wollen. Und das ist auch das, wo wir immer sagen, du, wir stehen 5-0, ne, wir gewinnen das Spiel am Ende und ja, auch so schwere Spiele muss man erstmal für sich entscheiden und klar. Aber wenn wir hier über Dresden meckern, und das haben wir ja gerade gemacht, ist es halt auch aus dem Grund, man muss Dresden an einem anderen Maßstab messen, als man es ja vielleicht, was weiß ich, mit Berlin oder Düsseldorf tut, weil Dresden hat nie nur den Anspruch für sich gesetzt, wir wollen in den GFL Bowl. Dresden hat gesagt, wir wollen das Ding zu Hause gewinnen. Und so wie das jetzt die letzten 2 Spiele läuft, schwierig.
Ja, das ist richtig. Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, also so ein bisschen passtechnisch war das so manchmal ein bisschen mit der Brechstange. Ich meine im Prinzip, ne, 77% Completion Rate, 3 Touchdowns, keine Interception in dem Spiel, das war schon gut. Das wird uns sehr schade. Was mir auffällt, was ich aber auch super finde, bei dem Spiel, David Moore, der hat ein super Spiel gemacht.
Ja.
Und Robert Kruse spielt halt, das hatten wir uns vor der Saison gefragt, wieso haben wir jetzt 2 britische Import-Running Backs? Und jetzt sehen wir es. Es wird einfach durchgetauscht. Wer gerade der Frischeste ist, wer gerade, keine Ahnung, das Wort Momentum, wer gerade das Momentum hat und sich gerade gut fühlt, der scheint aufs Feld zu kommen und das funktioniert echt gut. Also wir hatten jetzt hier 7 Laufversuche von Toff und 8 von David Moore. und immer 58 Yards, immer 54 Yards, also komplett ausgeglichen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die werden auch nach wie vor als Receiver eingesetzt. Also Toff hat zwei Bälle gefangen, David Moore hat zwei Bälle gefangen. Das ist sehr, Coach Kruse setzt seine Jungs hier sehr flexibel ein.
Gefällt mir. Und man muss halt natürlich auch deutlich sagen, die Defense ist tatsächlich dort auf dem Level, wo wir unsere Offense gern hätten. Hm. Die Defense hat einfach 6 Quarterback-Sacks in dem Spiel. Sicherlich auch dem geschuldet, dass Ryan Thomas natürlich viel hin und her gerannt ist. Aber trotzdem 6 Quarterback-Sacks. Unsere Offense hat auch nur einen Sack zugelassen. Das ist auch wirklich sehr gut. Ja, also von daher, defensiv läuft es wirklich super. Sieht man ja auch, ne? Kein Touchdown aus der gegnerischen Offense kassiert. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und jetzt hoffen wir einfach mal, ja, Coach Craig war danach, ich war am Rande des Teamhuddles, stand ich mit, und Coach Craig war absolut not amused zu dem Thema. Wir haben zwar gewonnen, aber Leute, ich ziehe euch gleich die Hammelbeine lang, um das mal auf Sächsisch zu sagen.
So, after the game, I'm here with our head coach, Coach Craig. We heard you in the last huddle. You're not happy with this day, with this game. We came away with a win, but how satisfied are you with this game today?
I am satisfied that we won the game and that we played our worst game of the year to win the game. Obviously, I'm unsatisfied that we played our worst game. Sometimes you learn a lot in defeat, and sometimes you learn a lot from a win that could have been a defeat. That's what happened today. This needs to be a wake-up call for us. We need to play up to our standard, which we have done at times this year. But today, that was not our best effort.
Yeah. So next week is Kiel and, yep. And then Potsdam. What do we need to do to focus the most on right now?
Playing to our level of ability. We have a lot of ability on this football team, and we needed more energy today. We needed to be more aggressive on both sides of the ball, and we weren't. They outplayed us a good portion of the game. I credited them. I told their coaches after the game, they're the most improved team we've seen. From when we played them in the first game to now, they're a heck of a lot better. That should challenge us. That should let us know that we have to be more focused, more energetic, more physical on game day.
Okay. Then, yeah, short week for the next game. Thank you and have a nice day.
Thank you, buddy.
Bye.
Ja, kann ich nachvollziehen. Auch er weiß genau, dass von ihm und von seinem Team in dieser Liga mehr erwartet wird, als es hier in dem Spiel gegen einen Tabellenletzten war. Dass es da mehr braucht. Und wir können auch nie von Woche zu Woche sagen, wir finden uns noch und es wird besser. Muss langsam dann auch werden.
Ja, das ist korrekt. Und ich würde sagen, jetzt habt ihr hier Coach Greg mit etwas Zorn in der Stimme schon gehört. Oh. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem heutigen Gast. Weil der hat auch ein bisschen Zorn. Also nee, wir haben euch Zorn mitgebracht, nämlich Timo Zorn, den Head Coach der Kiel Baltic Hurricanes.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem heutigen Gast. Head Coach der Kiel Baltic Hurricanes, Timo Zorn. Grüß dich, Timo. Schön, dass du da bist.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut uns, dass du heute hier bist und wir ein bisschen mit dir über dich und die Kiel Baltic Hurricanes reden können. Aber bevor wir dazu kommen, stell dich doch den Leuten gerne einfach mal kurz vor.
Ja, ich bin Timo Zorn, bin jetzt seit Ende der Saison 2018, beziehungsweise im Anschluss an die Saison 2018 Head Coach in Kiel bei den Hurricanes. Habe davor selber auch in Kiel gespielt und hatte die Chance auch hauptberuflich in der Vermarktungs GmbH zu arbeiten davor. Und ja, jetzt bin ich hier und freue mich hier zu sein.
Ja, aktive Karriere. Du bist jetzt Coach. Du hast natürlich auch mal gespielt. Das fing 99 an, stimmt das?
Das ist korrekt, genau. Da habe ich bei den Huskies damals angefangen in Hamburg, habe dort bei den Flags gespielt und dann auch anfangs in der Jugend, ehe ich dann ein Jahr als mit dem Schüleraustausch in die USA gegangen bin, dort an der Highschool gespielt habe. Nachdem ich wiedergekommen bin, dann zu den Junior Devils in die Junior GFL gewechselt bin und da dann auch direkt Mitte des Jahres 2004 in die Herrenmannschaft gekommen bin und dann 2005 mein erstes GFL-Herrenjahr dort auch gespielt habe.
Ja, dann hast du ja noch weitere Stationen im Norden absolviert, warst 2010 schon mal bei Kiel, bist dort deutscher Meister geworden, bist nach Lübeck gegangen, um dann wieder nach Kiel zurückzukommen. Also quasi dein Footballleben, außer das eine Jahr USA, ist ein sehr nordisch geprägtes Leben.
Auf jeden Fall. Ich bin gebürtiger Hamburger, wohne auch nach wie vor am Stadtrand in Hamburg und ja, das hat so die Region mit sich gebracht.
Ja, du hast ja vorhin schon gerade gesagt, nach der aktiven Karriere ging es nie gleich, also da bist du in Kiel geblieben, diese Vermarktungs GmbH, hatte das irgendwas mit dem Trainerjob zu tun oder was genau waren dort so deine Aufgaben?
Ja, ich hatte erstmal bis 2015 hatte ich aktiv gespielt, das war meine letzte Saison, auch in Kiel und wir hatten damals eine Vermarktungs GmbH, die exklusiv die erste Mannschaft betreut hatte. Und dort hatte ich dann die Chance, hauptberuflich einzusteigen und mich um diverse Belange, Football Operations, um die Mannschaft zu kümmern, hatte Schulprojekte geleitet, habe auch da in den Jahren mit den Head Coaches gearbeitet, Recruiting eben, weil ich in diversen Mannschaften im Norden gespielt habe, dort gut vernetzt war und dort schon immer unterstützt habe. Aber ansonsten war es eigentlich eher ein Backoffice-Job. Natürlich in dem Bereich kriegt man alles mit und nimmt alles mit und wurde dann ja zur Insolvenz nach der Saison 2018 dann eben gefragt, ob ich den Headcoach in Kiel übernehmen möchte.
Das ist ein anständiger Sprung, auf jeden Fall, muss man ja sagen. Aber du hast schon vorher auch ein bisschen Coaching-Erfahrung sammeln dürfen. Ne? Bist nie klein ins kalte Wasser geschmissen worden und hier mach mal Headcoach GFL.
Ja, also schon so ein bisschen. Ich habe zwar ein bisschen gecoacht, also ich habe Positionstrainer in Jugendmannschaften gemacht, habe auch mal eine Auswahlmannschaft koordiniert, aber nichts jetzt auf dem Level, auf dem Niveau, oder dass ich da jetzt groß rangeführt wurde oder mir die Aufgaben jetzt komplett näher gebracht wurden oder ich da einen Mentor hatte, sondern es war wirklich schon kalte Wasser, Learning by Doing und da dann noch die ganzen Jahre durchgebissen.
Und dann 2018 Headcoach, ich meine, das ist ja auch in jungen Jahren, da warst du ja gerade mal Anfang 30, ne?
Da war ich Anfang 30, genau, korrekt.
Ja, wird man da so vom Team überhaupt angenommen als so junger Coach?
Oh, da müsste man jetzt die Spieler rückwirkend fragen. Ich hoffe doch schon. Aber also ja, klar, ich meine, ich habe ja schon dadurch, dass ich ja doch schon eine gewisse Football-Erfahrung mitbringe, eben gut im Norden vernetzt war, viele Spieler kannten mich auch und ich glaube schon, dass ich da auch in der Rolle angenommen wurde.
Ja. Wenn du da jetzt nochmal so auf deine Anfänge der Headcoach-Karriere zurückblickst, wie kritisch bist du da mit dir selber?
Aber ich glaube, man ist immer kritisch, weil man Sachen immer besser machen möchte. In der Retrospektive ist natürlich auch mit dem Wissen, was man jetzt hat, würde man sicherlich auch Dinge anders machen. Aber man muss das Ganze auch irgendwie in den Kontext packen, in dem wir zu dem Zeitpunkt eben auch waren. Aus der Insolvenz kommt, komplett umstrukturiert, mussten überhaupt erstmal eine Basis aufbauen. Das war dann eben 2019 und dann kam mit 2020 ja auch schon die Corona-Pandemie, die dann ja auch nochmal ja einen unglaublichen, unglaublich alles durcheinander gebracht hat. Und da muss man erstmal sehen, dass man das alles durch diese Turbulenzen eben auch führt und da den Kurs beibehält. Und das ist natürlich nicht nur ich, sondern es ist die gesamte Organisation und die dahinter stehen. Und wir sind in der Zeit alle gewachsen. Und das ist eine Sache, auf die wir ja mit Stolz auch zurückblicken.
Ja, und auch Spieler scheinen an den Verein rangewachsen zu sein, denn ihr schafft es auch irgendwie seit mehreren Jahren, eure Importspieler zu halten. Also als Beispiel jetzt Rob Wavis und CJ Davis, die sind ja auch nicht erst seit dieser Saison dabei, ne?
Genau, die sind seit jetzt schon länger dabei. CJ war tatsächlich der erste Import, den ich 2019 gesigned habe. Dann ist er 22 zurückgekommen, nachdem er 2021 in den USA geblieben ist oder in den USA war. Und ja, das ist, also ist so ein bisschen, ist das auch, wonach wir suchen. Also wir suchen die Spieler jetzt nicht nur nach dem spielerischen Profil aus. Natürlich muss das passen. Wir erwarten da natürlich auch ein gewisses Leistungsniveau und auch eine gewisse Produktivität. Aber wir sind eben ganz gezielt, gucken wir nach nach Charakteren, die zu uns passen. Und dass wir natürlich jetzt so eine Situation haben, wie mit Rob und mit CJ, die jetzt so viele Jahre in Kiel sind, ihren Lebensmittelpunkt nach Kiel verlegt haben, inzwischen auch das ganze Jahr über da sind, das ist natürlich eine besondere Situation, ist aber eben auch ja, der Nährboden, den wir da gelegt haben für auf der Grundlage, wonach wir die Spieler eben aussuchen, dass, dass die Spieler dann eben auch gerne bleiben und sich in Kiel auch wohlfühlen.
Ja, und was denkst du, was die Gründe sind, warum Kiel so attraktiv für die Imports ist oder warum vor allen Dingen die auch direkt da bleiben, also dahinziehen und da spielen im Sommer, sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Definitiv sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich glaube, das sind viele Aspekte. Also wir versuchen wirklich sehr enges familiäres Umfeld aufzubauen. Wir haben ein sehr enges Mannschaftsgefüge. Und ich glaube, dass das eben eine Sache ist, der sich auch Imports sehr wohlfühlen und dann eben auch in Europa zu leben. Also ganzjährlich zu leben und zu arbeiten, ist dann ja auch nochmal was anderes, als nur zum Footballspielen im Sommer da zu sein. Bietet eben ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive und auch den eigenen Horizont zu erweitern.
Ja, das ist ja, also Importspieler sind natürlich wichtig, aber das ist ja auch natürlich für die Local-Spieler ganz wichtig, dass man eben da nie jedes Jahr eine große Fluktuation hat. Also ich erinnere mich jetzt hier an Benedikt Engelmann zum Beispiel, der, ich glaube, rund 10 Jahre bei euch gespielt hat, um mal jetzt einen der wenigen Locals zu nennen, die ja auch ewig bei euch waren. Das ist natürlich immer sehr vorteilhaft, wenn man sowas dann auch schafft.
Absolut. Und dann muss man natürlich auch immer, also jeder Standort hat seine Herausforderungen. Und Kiel ist halt einfach keine riesengroße Stadt. Und wir müssen da halt eben sehen, dass wir eine große Basis, eine feste Basis an Spielern eben haben, mit denen wir arbeiten, und da ist Kontinuität eben ganz wichtig. Also die Kontinuität, die versuchen wir halt eben nicht nur auf Spieler- oder auf Importseite zu haben, sondern eben vor allem bei den deutschen Spielern und auch im Trainerstab soll sich das eben fortführen.
Ja, ich meine, auch an sich ist ja Kiel, glaube auch für junge Leute eine schöne Stadt. Also an sich ist es eine schöne Stadt, die liegt am Meer. Und ihr habt auch eine Uni.
Genau, ja. wir haben sogar zwei große Unis, also einmal die CAU und dann eine technische Uni noch. Und also das merkt man auch, der gesamte Stadtvibe ist doch sehr, sehr jung, dynamisch. Kiel im Sommer mit den Stränden drumherum ist natürlich wunderschön. Das ist schon, kann man es auf jeden Fall aushalten.
Ja. Und wenn der Erik mal ein guter Tourist gewesen wäre im Hinspiel in Kiel, könnte der jetzt auch was zu den Fischbrötchen sagen, aber lieber nie. Er ist ja stattdessen Rahmen.
Ja, mehr Rahmen, mehr gut, aber ja, ich hatte direkt beim Hinspiel, hatte ich ja auch schon erzählt in der letzten Podcast-Folge, da habe ich das ganze Wochenende klein in Kiel verbracht, weil ich da jemanden kenne. Und das lässt sich schon ganz gut aushalten dort, würde ich sagen. Ne? Schnappt man sich ein Bier, setzt sich an den Strand und herrlich.
Ja. Jetzt ist natürlich auch in der GFL immer noch ein großes Thema, auch wenn es mittlerweile nicht mehr gibt, die ELF. Dafür gibt es ja jetzt zwei andere europäische Ligen. Wie ist da der Impact oder das Problem in Kiel gewesen, als die ELF aufgekommen ist? War das ein Riesenthema für euch oder konntet ihr das relativ gut abfangen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich muss man das so ein bisschen differenziert betrachten. Ich meine, wir haben es natürlich deutschlandweit gesehen, dass einige Standorte da an der Liga oder an der Neugründung neuer Teams eben zerbrochen sind und auch einen Neuaufbau anfangen mussten. Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir nie eine große Anzahl an Spielern verloren haben. Sicherlich einzelne Spieler, die sich in anderen Strukturen beweisen wollten, die das interessant fanden, die da hingegangen sind, aber eben nie diese große Spielerabwanderung. Das hatten wir tatsächlich nicht. Wir haben es aber gemerkt, eben dadurch, dass wir ein relativ kleiner Standort sind und sehr weit im Norden liegen, dass halt der Rekrutierungskreis, in dem wir rekrutieren, ne, was so 100 Kilometer um Kiel ist, nördlich Flensburg, dann Lübeck, Elmshorn und Hamburg natürlich, da haben wir natürlich Einschränkungen gemerkt, dass wir da nicht mehr die Top-Talente aus der Region rekrutieren konnten. Und das hat man schon gemerkt. Also das hat man auch im Niveau gemerkt der Spieler, also der Vielzahl der Spieler, weil wir doch sehr viele junge Spieler, sehr unerfahrene Spieler, Jugendspieler aus anderen Mannschaften auch hatten, die natürlich noch keine Erfahrung auf diesem Niveau mitbringen, talentiert waren, aber wir natürlich da sehr viel Zeit in deren Ausbildung stecken mussten, um sie eben auf dieses Niveau zu bekommen. Und das hat sich tatsächlich zu diesem Jahr deutlich gewandelt. Also wir haben da einige wirklich hervorragende Zugänge oder viele hervorragende Zugänge bekommen. Und da merken wir auf jeden Fall einen Unterschied.
Ja.
Ja, Morris. Also genau, wie du sagst, das haben wir natürlich damals hier in Dresden auch gemerkt, Spieler, die sich ausprobieren wollten im europäischen Vergleich und ähnliches. Manche sind mittlerweile wieder zurückgekommen, ein bisschen ja, gesetzt und aus Erfahrungen gelernt, die da gemacht wurden. Jetzt kann man nur hoffen, dass das eben nie zu krass jetzt mit den anderen Ligen wieder wird. Aber ich denke, da mittlerweile sind auch die erfahrenen Spieler aufgewacht, dass da mehr Sein als Schein dahinter ist.
Ja, und die GFL-Vereine, die haben ja auch, die lernen ja auch draus, beziehungsweise tut sich einiges gerade in der Liga an sich. Punkto Professionalität, Ansprechen, also so Social Media Präsenz und all so eine Sachen. Also da geht es halt auch voran und das eben einfach, es ist halt wichtig, dass die Sachen, die interessant an der anderen Liga waren, dass man die aufholt und mit unserer Kontinuität und Jugendarbeit dann sowieso glänzen können, dass man da keine Angst sozusagen mehr haben braucht.
Ich glaube,
mit 100 Euro mehr gewedelt wird.
Ich glaube, dass die GFL in den letzten Jahren einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat. Also die Liga entwickelt sich stetig weiter. Die Mannschaften entwickeln sich weiter, das Niveau steigt von Jahr zu Jahr und das am Ende des Tages ist das ja auch das, was gut ist für den Football.
Ja, das ist richtig und ein starkes Kiel ist auch gut für die GFL. Das hat auch schon unser Stadionsprecher Alex gesagt, der ist ja auch recht verwurzelt in Kiel.
Das stimmt, das habe ich auch gehört.
Ja,
genau. Und wir können ja mal so langsam ein bisschen die Saison betrachten und später dann auch das kommende Spiel. Wir haben ja schon ein Spiel gegeneinander gehabt und im Hinspiel, da hattet ihr echt ein bisschen Verletzungspech gehabt, vor allem in der O-Line. Wie ist denn da die Situation seitdem? Hat sich das verbessert? Sind die Leute wieder da oder was ist da?
Ja, nee. leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, dass wir da noch, also wir haben jetzt diese Woche das Spiel in Dresden ist unser sechstes Spiel am Stück dann. Damit beenden wir dann auch unsere Vorrunde und haben dann eine recht lange Sommerpause mit fünf Wochen zwischen den Spielen oder die dann zwischen dem nächsten Spiel liegen. Ich glaube, dass wir die brauchen werden, um vollends gesund zu werden. Also wir sind weiterhin dezimiert, gerade was die Offensive Line angeht. Da haben wir leider nicht die Personal oder kriegen gerade nicht die Ruhe rein, die wir gerne hätten. Und das hat natürlich große Auswirkungen auch auf das, was wir machen können, wie wir spielen aktuell. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir nicht auf dem Niveau spielen, was wir glauben, was wir haben. Und das eine riesen Herausforderung ist für uns aktuell.
Ja, das ist sicherlich gerade, wenn man so letztes Jahr denkt, Viertelfinale, Playoffs, jetzt aktuell 1 zu 4, das ist sicherlich auch nicht der eigene Anspruch. Aber klar, du sagst es, Verletzungen in der O-Line sind halt immer kritisch. Wir merken es jetzt selber mit dem Verlust von unserem Center. Wir haben einen guten Backup in Johann, aber es ist halt definitiv ein Unterschied, ob da ein Starting-Spieler oder halt der Backup trotzdem rein muss. Schon einfach, weil zwischen Center und Quarterback die Kommunikation ja das A und O ist, um einen flüssigen Snap zu gewährleisten.
Ja, ich muss auch mal sagen, euer Schedule ist auch, hab mir das mal so angeguckt, dachte okay, bisher Dresden, Potsdam, Hildesheim, Aua, und dann habe ich so geguckt, was noch vor euch liegt, wird irgendwie Uni besser, nochmal Dresden und nochmal Potsdam und Schwäbisch Hall kommt noch und die Rebels und nochmal Hildesheim
und Pforzheim, die auch eine unglaublich starke Saison spielen. Also wir haben tatsächlich einen unglaublich schweren Spielplan. Das ist nichts, was wir beeinflussen können in die eine oder andere Richtung. Wir müssen die Spiele nehmen, wie sie kommen. Wir müssen von Woche zu Woche planen, dass wir das bestmögliche Produkt auf den Platz bekommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt in der Sommerpause uns ein bisschen gesund stoßen können, dass wir dann nochmal mit ein bisschen frischem Wind in die Rückrunde starten können. Aber es wird extrem wichtig.
Hat sich was geändert von eurem vor der Saison festgelegten Saisonziel zur jetzigen Situation?
Ich glaube, dass das immer dass man das immer so ein bisschen im Auge behält und eben auf die gegebene Situation anpassen muss. Ich glaube, dass die wenigsten Teams sich Verletzungen auf Schlüsselpositionen leisten können oder sofort kompensieren können. Von daher sind wir irgendwie, ist ja jede Mannschaft irgendwie davon abhängig, wie man mit Verletzungen durch die Saison kommt. Und es ist noch eine Menge Football vor uns. Und wir konzentrieren uns jetzt auf jedes Spiel, müssen unsere Hausaufgaben ganz klar machen und hoffen dann für die Rückrunde personell zumindest ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen.
Ja. Wenn wir jetzt mal ein Auge Richtung Samstag werfen, ne? 20.06. 16 Uhr ist Kickoff im Heinzfeld hier bei uns, Rückspiel Kiel gegen Dresden. Ja, gerade Kiel gegen Dresden. Mittlerweile, ich weiß nicht, über 30 Spiele gegeneinander gehabt. Ist das so, solche Traditionsduelle kann man ja schon fast nennen. Ist das was Besonderes für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wär falsch, zu sagen, dass es nichts Besonderes ist. Es ist auch immer was Besonderes, in Dresden zu spielen. Ich habe eine unglaublich tolle Stadionatmosphäre. Ich habe ein unglaublich tolles Stadion. Also auch nach dem Umbau oder vor allem jetzt nach dem Umbau ist es nochmal aufgewertet. Und das ist schon immer eine besondere Kulisse, die unglaublich viel Spaß macht und wo wir auch gerne spielen. Und am Ende des Tages wissen wir ja, dass Dresden jedes Jahr zu den absoluten Top-Mannschaften gehört und mit denen will man sich messen.
Ja, also gerade letztes Jahr habt ihr uns da ja ganz schön geärgert. Also wenn ich das an das Hinspiel denke, da haben wir ja zur Halbzeit zurückgelegen und das Rückspiel war, glaube ich, knapper, als es viele vermutet haben. Mal gucken, was dieses Jahr dabei draus wird.
Ja, wird kann ein spannender Samstag werden.
Wenn wir mal so auf euren Kader so ein bisschen gucken, da gibt es ja natürlich ein paar Spieler, die herausstechen und ja klare Leistungsträger im Team sind. Zum Beispiel eure Running Back, Lorenz Rotermund, den kennt man natürlich. Der ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom Team, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Lorenz hat sich unglaublich entwickelt, war die letzten Jahre immer tragender Faktor, was das Run-Game angeht, ist unglaublich verlässlich und ein unglaublich, unglaublich toller Teamspieler auch.
Ihr habt ja aber auch durch die Auflösung der Hamburger Franchise in der ELF ein bisschen profitieren können. Habt jetzt Jarvis McClellan als Wide Receiver bekommen und Klaas Sengstage. War Klaas schon mal da oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
Klaas ist tatsächlich aus der Kieler Jugend damals gekommen und hat die letzten beiden Jahre in Hamburg in der ELF gespielt und ist quasi ein Heimkehrer.
Ja gut, das ist natürlich dann auch nochmal nett, wenn dann solche Spieler sich, die man quasi selber erzogen hat oder ausgebildet hat vielmehr, dann wieder zurückkommen. Das ist immer eine gewisse Bestätigung ja auch für einen Verein natürlich.
Ja, okay. Und nicht schlecht, wenn die vielleicht auch nochmal irgendwo anders andere Luft schnuppern und andere Erfahrungen wieder mit zurückbringen. Ne?
Ja, klar. Also wir haben ihn mit offenen Armen empfangen. Wir sind super froh, ihn zu haben. Er ist ein toller Typ, toller Spieler. Und auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft.
Ja. Jetzt bei eurem bisherigen Schedule hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, recht starke Gegner gegen Hildesheim, die ja dieses Jahr auch, glaube ich, aktuell auch ungeschlagen sind noch, habt das ja doch sehr, sehr spannend gemacht. Gut, wenn man jetzt mal so das vergleicht, kannst du aus dem, was in Hildesheim vielleicht nie funktioniert hat, Parallelen ziehen und hoffen, dass es gegen Dresden dann besser funktioniert?
Bedingt, weil die Spielsysteme doch gänzlich unterschiedlich sind. Also da sowohl das, was wir von der Hildesheimer Offense sehen, als auch das, was wir von der Hildesheimer Defense gesehen haben, ist das immer schwer. Also in Hildesheim, wir haben ja eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben da jeden Drive gescored und haben dann in der zweiten Halbzeit ein paar Probleme bekommen, hatten dann auch nochmal einen Ausfall in der Offensive Line, den wir kompensieren mussten im Spiel und haben uns dann mit Strafen immer wieder in Situationen gebracht, die ungünstig waren, sag ich mal, wo wir dann nicht konvertieren konnten, wo wir kein neues First Down erreichen konnten, was uns so ein bisschen gehemmt hat, am Ende auch dieses Spiel zu gewinnen. Und das zieht sich jetzt leider so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Saison, dass wir hervorragende Defense spielen, Gegner auch immer wieder stoppen, immer wieder lange Third Downs kreieren und dann in der Offense den Ball zwar bewegen, aber nicht finishen. Gegen Düsseldorf letzte Woche hatten wir auch Probleme, den Ball zu bewegen. Das ist eine Sache, an der arbeiten wir. Müssen da einfach mehr Beständigkeit in die Offense bekommen.
Quarterback PJ Settles, der scheint bisher auch so ein bisschen Probleme noch zu haben, oder? Zumindest rein von den Statistiken her. Stehen wir bei 6 Touchdowns und 6 Interceptions. Das ist natürlich nicht unbedingt das Verhältnis, was man da sehen möchte. Woran liegt das denn? Ist es die O-Line? Er wurde auch schon 4-mal gesackt.
Es sind ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Im Moment ist einfach Sand im Getriebe im Gesamten drin. Das ist nicht an einer Positionsgruppe oder an einer Position festzumachen. Und da müssen wir im Kollektiv eben dran arbeiten, dass wir uns im Kollektiv da rausholen und eine bessere Performance und besser produzieren, gefährlicher im Angriff werden. Und das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten.
Ja. Hat man ja vor uns schon mal kurz so ein paar, ich nenne es mal Player to Watch, angesprochen mit Lorenz Rodemund, Jarvis McClam und Lars Sennstärke. Gibt es noch so Spieler, die vielleicht noch ein bisschen unterm Radar fliegen, wo man auch trotzdem jetzt gerade als Fan mal drauf gucken könnte, wie so derjenige auf dem Feld unterwegs ist?
Ich glaube, dass wir unglaublich viele gute Spieler haben. Also auch in der Defensive, Thiago Lesso, der eine unglaubliche Saison bis dato spielt. Joshua Köhnlein in der Mitte der Defense als D-Tackle. Der macht da ordentlich Rambazamba. Rob, der gefühlt überall ist, aber das sind nur eben jetzt ein paar Neuzugänge, auf die man gucken kann. Aber auch in der Defense Line Tom Kamphausen, der sich in den letzten Jahren zum Nationalmannschaftsspieler entwickelt hat. Ganz tolle Entwicklung. Und da sind so viele. Ich könnte jetzt das ganze Roster durchgehen. Wir haben eine unglaublich tolle Mannschaft. Wir haben unglaublich tolle Spieler. Wir sind mega froh mit den Jungs, die wir haben. Wir müssen einfach insgesamt mehr Kontinuität und Beständigkeit reinbekommen. Und dann glauben wir auch, dass die Ergebnisse besser ausfallen werden, als sie es bisher waren. Und ich glaube, dass der Football an sich, den wir spielen, insgesamt ganz interessant ist und sich das auf jeden Fall lohnen wird, anzugucken.
Ja, damit hast du ein gutes Stichwort, ne? Also wie gesagt, Samstag habt ihr die Chance, Kiel gegen Dresden, Spiel Nummer, ich rate mal, 36, 37, ich habe keine Ahnung, es lohnt sich auf jeden Fall, nach Dresden zu kommen, das Ganze sich dort zu geben. Jetzt ist noch eine goldene Frage vielleicht, was man kurz zusammenfassen könnte. Wenn du das Team 26 in einem Satz beschreiben müsstest, welcher wäre das?
Boah, da habt ihr mich jetzt.
Kannst du es auch gerne in ein Wort kürzen, wenn das vielleicht leichter ist?
Ja, ich versuche es gerade, das passende Wort zu finden oder den passenden Satz. Energiegeladen. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel Energie in der Mannschaft steckt. Und das ist eine energiegeladene Mannschaft.
Sehr schön. Gut, dann grundlegend, Erik, möchtest du noch eine Frage an Timo loswerden?
Ja, sag mal, wie reist ihr eigentlich nach Dresden an? Kommt ihr an dem Spieltag an oder fahrt ihr am Freitag schon los?
Also wir fahren am Freitag frühen Nachmittag los, fahren dann auch direkt nach Dresden, sodass wir dann nachts im Hotel sind. Dadurch, dass wir dann Samstag kein Zwischentravel haben, sondern eben schon in der Stadt sind, entzerrt sich das alles, dass wir dann in Ruhe ausschlafen können, in Ruhe dann nochmal die Meetings angehen können, Walkthroughs machen können, um dann eben ausgeschlafen am Samstag direkt im Stadion anzukommen. Also die Distanz von Kiel nach Dresden wäre dann doch zu groß, um das an einem Tag zu machen, ohne dass die Leute dann eben, also dass man mitten in der Nacht losfährt oder gefühlt mitten in der Nacht losfährt und die Leute komplett kaputt ankommen, wäre an der Stelle sicherlich nicht hilfreich.
Ja.
Und das, ja. Ne, Markus?
Nee, das ist natürlich auch verständlich. Und so habt ihr auch nochmal Chance. Kiel ist eine schöne Stadt, aber Dresden ist eine schönere Stadt. Könnt ihr nochmal gucken gehen.
Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Ich glaube, dafür ist der Schedule dann doch ein bisschen eng gepackt. Aber,
ach, lasst euch ruhig Zeit, macht ruhig, ist okay.
Wir sehen ja ein bisschen, wenn wir auf dem Weg zum Stadion aus dem Bus raus sind.
Und Timo, du warst ja mal Spieler und ich weiß nicht, viele Spieler haben an dem Game Day gewisse Abläufe oder ein Ritual. Wie ist denn das jetzt als Coach? Hast du da gewisse, so einen Tagesablauf an so einem Game Day oder so kurz vorm Spiel noch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Musik, die du hörst oder ja, irgendwelche Abläufe?
Also ich habe tatsächlich eine Game Day Playlist nach wie vor. Das ist so ein Relikt, glaube ich, noch aus Spielerzeiten. Das habe ich nach wie vor. Ansonsten bestimmt eigentlich mein Ablauf tatsächlich unsere Pre-Game-Timeline, unsere Pre-Game-Routine, da ich da ja dann doch in allen Phasen präsent sein muss. Eine Sache, die wir irgendwie ja immer machen oder ich immer mache, ist das Einlaminieren der Call-Sheets und der Wrist-Coaches, der Wristbands für PJ auf der Fahrt im Bus, dann, dass ich da die ganzen Printouts bekomme von unseren Teammanagern, das dann laminiere, das kann sein, dass es dann, wenn wir jetzt über Nacht fahren, dass ich das dann im Hotel mache abends noch oder dann morgens vorm oder nach dem Frühstück. Aber ansonsten habe ich da keine richtig feste Routine. Also ich versuche so dicht bei der Mannschaft zu sein wie möglich, gerade bei Auswärtsspielen, und ja, einfach da zu sein und den Moment zu catchen.
Oh, das ist doch auch viel wert, das quasi dann so einzulaminieren am Ende des Tages.
Ein wütender laminierter Zettel, passiv-aggressiv.
Sehr schön. Also, Timo, grundlegend sind wir durch für heute. Wir sagen ganz großes Dankeschön, dass du heute hier Gast bei uns warst. Wir freuen uns auf Samstag, sind gespannt, was uns diese Partie bringen mag. Sind ja doch immer sehr überraschende Spiele teilweise.
Das stimmt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns dann hier am Samstag.
Ja, das ist auf jeden Fall. Okay, also auch von mir vielen Dank und dann an alle da draußen, schaltet zur nächsten Folge wieder ein und besucht fleißig das Stadion. Ja, bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.